Guten Abend, liebe Geschwister. Herzlich willkommen zu dieser heutigen Bibelstunde. Ein gutes Lied, ein guter Einstieg in diese Bibelstunde, dass der Herr durch sein Wort zu uns redet. Ich grüße aber auch alle die fleißigen Studenten an den Übertragungsgeräten, die heute nicht da sein können, vor Ort sein können oder einfach aus der Entfernung. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr soweit die Gesundheit hattet, heute herzukommen. Ist gar nicht selbstverständlich in diesen Tagen. Man hört hier und da krank, hier und da nicht da. Also deswegen, von daher, ich habe schon mit viel weniger heute gerechnet, ehrlich gesagt. Umso mehr freue ich mich, euch und eure Gesichter zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Heute ist mittlerweile die 6. Bibelstunde zu dem Thema das Ende des Gesetzes. Wir studieren das gerade im Galaterbrief, Kapitel 4. Heute noch einmal, das 6. Mal wollen wir uns diesen Abschnitt anschauen. Mittlerweile glaube ich nicht, dass ich euch davon überzeugen muss, dass wir in keinster Weise das Gesetz als Grundlage unserer Gerechtigkeit, als Maßstab unseres Lebens zum Evangelium hinzufügen dürfen. Ich denke nicht, dass ich euch dann noch, zumindest die meisten, hoffe. Also ich gehe mal davon aus, ich muss keinen mehr von euch davon überzeugen, dass es so ist. Und das ist auch nicht der Anlass, warum es mittlerweile schon so viele Bibelstunden zu diesem Thema gibt, sondern der Grund liegt darin, dass ich einfach euch aufzeigen möchte, wie die Schrift selbst, wie der Apostel Paulus in und durch diesen Galaterbrief und auch durch dieses 4. Kapitel das macht und wir da uns in diese Wahrheit hineinführt und uns diese Wahrheit erklärt. So das, was wir glauben, das, was wir verstehen und angenommen haben, schauen wir, wie wird das von der Schrift argumentiert und wie wird das von der Schrift uns aufgezeigt. Und das wollen wir auch heute tun. Wollen wir gemeinsam das Wort Gottes lesen noch einmal. Ich würde sehr gerne mit euch nochmal die ersten 11 Verse, Galater Kapitel 4, die ersten 11 Verse lesen. Dann würde ich gerne euch einladen zu der Gebetsgemeinschaft, dass wir mit dem Gebet unser Studium wie gewohnt beginnen. Galater Kapitel 4, die Verse 1 bis 11 am Stück heute noch einmal. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sohn, von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist den Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dient ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von ihm erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Mit diesen Versen, mit diesem Wort Gottes wollen wir das Studium beginnen. Lasst uns aufstehen zum Gebet, wenn es möglich ist. Und wäre schön, wenn zwei oder drei laut beten würden und ich schließe dann ab. Amen. Jesus Christus, ich freue mich nicht nur über das Zeugnis in den Gebeten und des Glaubens und des Bittens, sondern genauso über diese Wahrheit in deinem Wort, durch das Zeugnis des Geistes in mir. Danke, danke dafür, für dieses wunderbare Evangelium, das wir haben und das wir mehr und mehr entdecken dürfen, mehr und mehr verstehen dürfen. Herr, danke für den Galaterbrief, der uns in so tiefer und klarer Art und Weise diese Wahrheit vor Augen malt und nochmal da so fest darin ausrichtet, was es bedeutet, dass du Mensch geworden bist, was es damit alles vollbracht ist und was du alles damit getan hast. Herr, ich danke dir dafür. Danke für jede kostbare Stunde hier an diesem Ort, für jede kostbare Stunde des Galaterbriefs, Herr, und somit ja, für die Festigkeit unseres Glaubens in dieser Wahrheit. Danke für jeden Bruder, für jede Schwester, die diesen Weg mitgeht des Studiums, die das Wort genauso lieben, Jesus, und dich genauso lieben wie ich. Herr, und dass wir gemeinsam diesen kostbaren Glauben teilen dürfen an diesem Ort. Herr, danke, danke dafür. Das ist ein Privileg und es ist ein Vorrecht, in dieser Glaubensgemeinschaft zu sein, in der Glaubensgemeinschaft zu leben, in der Glaubensgemeinschaft dein Wort zu haben, zu lesen und zu verkündigen. Herr, danke für den reichen Segen, den wir dadurch haben. In deinem Namen möchte ich uns dir anbefehlen, auch dieses Studium, dieser Verse, die wir gerade noch mal gelesen haben, Herr, rede du, wie wir es gesungen haben und auch schon gebeten haben. Rede du heute zu uns durch dein Wort in unsere Herzen hinein. Amen. Wunderbar. Aufgeschlagen habt ihr Kapitel 4. Lasst uns noch mal kurz festhalten, was wir bis dahin in diesem Kapitel entdeckt haben. Im Gegensatz, oder was ist, es ist gar kein Gegensatz, aber während im Kapitel 3 wir uns das Gesetz in seiner Funktion als ein Zuchtmeister vorgestellt wird, der uns zu Christus treiben, führen soll, wird uns Kapitel 4 das Gesetz im Vergleich zu einem Vormund oder einem Verwalter dargestellt. Das ist die Funktion des Gesetzes in Kapitel 4. Der Verwalter und der Vormund ist nur für eine bestimmte Zeit eingesetzt über Unmündige, bis dann die Unmündigen in einen Stand der Sohnschaft, der Kindschaft hineintreten und nicht mehr im gleichen Stand wie ein Sklaven sind. Und dann hat der Vormund und der Verwalter seine Funktion erfüllt und der Kind oder der Sohn erbt alles und dementsprechend braucht er nicht. Und dieses Bild gebraucht Paulus im Galaterbrief. Also das Gesetz wird als ein Vormund, als Verwalter bezeichnet und für diese bestimmte Zeit bestimmt, solange Kinder Gottes Unmündige sind. Andersrum ausgedrückt, solange Kinder Gottes unter dem Gesetz sind, sind sie Unmündige und sind auf der gleichen Stufe von Sklaven. Und wenn sie auf der gleichen Stufe von Sklaven sind, können sie nicht erben, werden sie nicht erben. Und das muss und wird oder hat Gott geändert. So, der Vater hat eine Zeit festgesetzt, eine Frist festgesetzt, und an dem die Unmündigen zu Mündigen werden, an dem die Kinder Gottes aus dem Stand eines Sklaven herausbefreit werden, herausgeführt werden und in den Stand von mündigen Söhnen und Töchtern werden, die berechtigt sind, das Erbe anzutreten. Dieser Zeitpunkt wurde festgesetzt oder hat sich erfüllt, als die Zeit eben er sich erfüllte, und zwar mit dem ersten Kommen Jesu. Mit dem ersten Kommen des Sohnes Gottes war der Zeitpunkt gekommen, an dem der Vormund seine Aufgabe bei den Kindern Gottes, die in Christus Jesus sind, das heißt, die an ihn glauben, eben nicht erfüllt hatte und somit keinen Anspruch auf sie hatte. So, aus Kindern Gottes sind keine Sklaven mehr, Kinder Gottes sind keine Sklaven mehr, sie sind nicht mehr unter dem Gesetz, unter dem Vormund, sie sind Söhne und somit berechtigte Erben. Das ist die Erklärung, das ist, was Paulus hier in Galater Kapitel 4 zeigen möchte. Er möchte deutlich machen, dass es einen Zeitpunkt gab und der ist schon passiert und Jesus Christus kam. Das ist das, was wir mit Weihnachten feiern, um uns eben von der Herrschaft, von der Vormundschaft des Gesetzes zu befreien. Ein wichtiger Aspekt unserer Weihnachtsfeier. Und ich werde nicht müde, dieses Jahr dieses zu betonen. Ja, es gibt mit Sicherheit viele Aspekte, die wir bedenken können, wenn wir an Weihnachten denken, an die Menschwerdung Jesu. Aber dieses Jahr möchte ich wirklich das als ein ganz großes Geschenk unser geistlichen Tannenbaum legen. Und wenn wir es auspacken, daran uns erfreuen, er hat uns von der Vormundschaft des Gesetzes befreit. Das ist das, was Jesus getan hat, als er auf diese Erde gekommen ist. Und eben sein Kommen in diese Erde hat zwei Aspekte, hat zwei Stoßrichtungen. Das erste ist, uns zu befreien von dem Gesetz, loszukaufen von dem Vormund des Gesetzes. Und das zweite, und das ist die Folge, uns in den Stand von Söhnen Gottes oder ja Töchter. Wenn ich von Söhnen rede, habt ihr hoffentlich mittlerweile verstanden, auch die Frauen, dass ihr in Christus halt auch Söhne seid. Ja, da gilt weder Mann eben noch Frau, sondern alle sind Söhne Gottes. Das heißt, in dem Fall geht es nicht um das Geschlecht, in dem Fall geht es ums Erbe. Wir sind alle eben Erben. Das ist, was Jesus getan hat. Sein Kommen hat zwei Aspekte. Das erste, uns vom Gesetz zu befreien und das zweite, uns in den Stand von Söhnen Gottes, Kinder Gottes zu stellen. Wie auch schon in den letzten Bibelstunden erwähnt und versucht immer wieder zu erklären, gibt es eine doppelte Sendung. Also Jesus kam und hat diese zwei Funktionen primär erfüllt, aber es gibt eine doppelte Sendung des Vaters. Er sandte nicht nur seinen Sohn in diese Welt, sondern er sandte auch seinen Geist in unsere Herzen. So, das ist eine doppelte Sendung. Und die erste Sendung braucht es, damit es die zweite gibt. Ohne die zweite keine erste. Das heißt, wenn der Sohn Gottes in diese Welt nicht gekommen wäre, uns nicht von der Herrschaft des Gesetzes befreit hätte, hätte nicht die Gerechtigkeit aufgerichtet in uns, die notwendig ist bei einem Vater, hätte der Geist Gottes niemals in uns kommen können und niemals in uns Wohnung nehmen können und auch darum auch niemals in uns bleiben können. So, das ist die Vorarbeit, aber es ist nicht die Vorarbeit. Das ist das Werk schlechthin, was Jesus Christus gemacht hat. Er hat uns durch sein Blut gereinigt, dass der Geist Gottes in uns Wohnung nehmen kann. Das heißt, zuerst die erste Sendung, wir haben Weihnachten, und dann die zweite Sendung, wissen wir, wann das war? Das ist, was wir dann erst im Pfingsten feiern. Das Kommen des Geistes und mit dem Besitz oder Wohnung neben in uns. Wir haben ja in gewisser Weise, und das ist schon etwas länger her, aber ich erinnere euch nur ganz kurz daran, in gewisser Weise können wir so die Bibel einteilen, dass während wir im Alten Testament das Kommen des Messias, des Sohnes Gottes und mit allen Verheißungen verkündigt haben, also das Verheißungen, Jesus Christus wird kommen, beginnt ja mit den Evangelien, die herrliche Botschaft, mit dem Weihnachten, Jesus Christus bei uns, das ist ja Immanuel, der Name ist ja damit verbunden. Und wir sollten ihn Immanuel nennen, was übersetzt heißt Gott mit uns. Jesus Christus ist bei uns, er ist mit uns, aber er ist noch nicht in uns. Und darum kam er in die Welt, damit er in uns sein kann. Und das ist, die Evangelien berichten, was Jesus alles getan hat. Und das begann, dass er wirklich kam und bei uns war, bei den Menschen. Aber dann hat er das großartigste Werk vollbracht, das Evangelium ist verkündigt worden, ist geschehen, verkündigt worden, und dann war die Grundlage gelegt, nämlich Apostelgeschichte, dass Jesus Christus in uns ist. Das Kommen des Geistes in die Kinder Gottes, sowohl in die Juden wie auch in die Heiden. Das ist die Apostelgeschichte. Also Evangelien, Jesus bei uns, Apostelgeschichte, Jesus in uns. Und dann haben wir Briefe, ganz viele Briefe. Und die Briefe erklären uns nämlich, was es bedeutet, dass wir in Christus sind. Da ist ganz vieles wir in Christus. Nicht nur Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, sondern wir auch in Christus. Erinnert euch das Blatt Papier in der Bibel, wir in Christus, welche Wahrheit damit verbunden ist. Am Sonntag durfte ich für den Ruben einspringen. Ich freue mich, dich wiederzusehen, euch wiederzusehen, dass ihr wieder gesund seid und so weit, dass ihr da sein könnt. Ich bin für ihn eingesprungen und habe so nur nebenbei dieses Bild erwähnt, was es bedeutet, in Christus sein, mit dem Blatt Papier in der Bibel. Da kam ein Bruder mit so großen Augen, sagt, das war für ihn die Erleuchtung schlechthin. Endlich hat er verstanden, was diese Wahrheit bedeutet, wir in Christus und was wir damit alles haben. Sagt, schon so oft gehört, aber was das bedeutet, hat ihm wohl geholfen. Der Geist hat es ihm bestätigt, freue ich mich darüber. Das sind die ganzen Briefe, Christus in uns. Und dann bleibt nur noch ein Brief, Offenbarung. Und dann heißt das nicht nur Christus in uns, bei der von wir bei Christus. Ja. So beginnt Jesus bei uns. Jesus in uns, wir in Jesus und dann wir bei Jesus für Ewigkeiten. So kann man in gewisser Weise die ganze Bibel in dieser Thematik zusammenfassen und zu verstehen mit diese herrlichen Wahrheiten des Evangeliums, das uns gebracht ist. Also das ist die zweite Sendung, von der die Bibel spricht. Der Vater sendet nicht nur den Sohn, der Sohn erfüllt das, was der Vater von ihm möchte, schafft die Grundlage deiner und meiner Gerechtigkeit. Das heißt, dass überhaupt Gott mit dir und mit mir Gemeinschaft haben kann. Gott ist heilig, oder? Gott ist gerecht. Er kann mit niemandem Gemeinschaft haben, nicht am gleichen Ort sein, wo Sünde und Unheiligkeit sind. Aber das sind wir doch, oder? Also wie kann Gott mit uns Gemeinschaft haben? Es gibt nur eine Möglichkeit, der Sünde muss Gerechtigkeit Genüge getan werden, wir müssen rein werden. Und das ist, was Jesus getan hat. Und darum kann der Geist kommen oder ist gekommen und hat in uns Wohnung genommen. Das ist eine tiefe, aber genauso herrliche Wahrheit, über die wir nur staunen können. Also die erste Sendung, die Sendung des Sohnes in die Welt, und so sagt Paulus, als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. So, das haben wir jetzt in den letzten Bibelstunden uns angeschaut, was das alles mit sich gebracht hat. Warum musste die erste Sendung stattfinden? Was bedeutet, dass Jesus in die Welt gekommen ist? Warum ist es wichtig, dass wir verstehen, dass er im Fleisch war, wirklich nicht ins Fleisch nur, sondern im Fleisch war. Was sich damit alles verbunden ist, das habe ich versucht in den letzten Bibelstunden euch zu erklären und groß zu machen. Heute wollen wir uns die zweite Sendung anschauen und anschauen, welche Konsequenzen und welche Herrlichkeit verbirgt sich hinter diesem zweiten Kommen. Und das wird uns dann gezeigt in Verse 6 und 7. Es beginnt so: Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. So eine herrliche Wahrheit. Wiederum die nächsten zwei herrlichen Verse, die eben die zweite Sendung uns beschreiben, diesen zweiten Aspekt. Das möchte ich mit euch heute anschauen und, so Gott Gnade schenkt, vielleicht sogar ein bisschen weitergehen. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Aber lasst uns gedanklich nochmal abholen. Schaut mal, die zweite Sendung ist die Sendung des Geistes. Und da wird ein Grund angegeben. Schaut mal, es beginnt so: Weil, Vers 6, weil ihr aber Söhne, und dann steht seid. Herrlich, gell? Nicht, weil ihr Söhne werdet. Nicht, weil es nur ein Angebot aussteht oder etwas, was in der Zukunft geschehen wird, sondern weil ihr Söhne seid, sandte Gott seinen Sohn. Interessante Reihenfolge. Wird man zuerst Sohn und dann kriegt man den Geist, oder kriegt man den Geist und dann wird man dadurch Sohn? So, warum schreibt Paulus das so? Er begründet das: Weil ihr Söhne seid, darum hat Gott etwas getan. Das heißt, das ist der nächste logische Schritt. Weil ihr Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes. Aber werden wir nicht erst durch den Geist des Sohnes zu Söhnen Gottes? Gell? Ist es euch aufgefallen? Ja, sehr gut. Wenn es aufgefallen ist, dann fleißige Studenten. Wir müssen das schauen, warum die Schrift das so differenziert und warum sie das sagt. Schaut mal mit mir nochmal ganz kurz, wir greifen nochmal ganz kurz den zweiten Teil von Vers 5 auf, und das wird es uns erklären, okay? Und warum Paulus das so differenziert. Er sagt, damit er die Loskaufte, die unter dem Gesetz sind, das ist der erste Grund der Menschwerdung, richtig? Der zweite Grund, damit wir die Sohnschaft empfingen. Das ist der zweite Grund. Jesus kam, damit wir die Sohnschaft empfingen. Was meint er? Von was ist hier die Rede, die Sohnschaft empfingen? Jesus hat etwas getan, und durch das, was er getan hat, bekamen wir die Sohnschaft. Und weil wir die Sohnschaft bekamen, bekommen wir seinen Geist. Was meint er? Von was redet er hier? Hier geht es nicht, ich sage erstmal, um was es geht. Hier geht es um Adoption. Das erste, Jesus Christus kam und hat die rechtliche Grundlage geschaffen, dass du rechtskräftig von deinem Recht, von der Gerechtigkeit Gottes, vom Stand her ein Kind Gottes genannt werden darfst, sollst. Es geht hier um die rechtliche Ebene. Das heißt, Jesus hat die Grundlage dafür geschaffen, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen, sogar sollen. Hier geht es nicht um unser Wesen. Und das ist wichtig, dass wir diese Wahrheit verstehen und unterscheiden. Es gibt nämlich zwei Dinge, und wenn wir diese der gleichen Medaille oder der gleichen Seite, aber wenn wir das nicht differenzieren, kommen wir etwas in Schwierigkeiten. Das erste ist unser Stand in Christus. Wer wir in Jesus Christus sind. Wir sind Heilige, gerechte, begnadigte Kinder Gottes, nicht weil wir von unserem Wesen erster Linie so sind, sondern weil wir von unserem Stand so ist. Das ist nochmal das Bild, was wir in Christus sind, sind wir, weil er es ist. Das ist eine rechtliche Geschichte. Gott sagt, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann werde ich dich so behandeln, als ob du Christus bist. Das ist rechtlich, obwohl wir nicht Christus sind, richtig? Und er sagt, dann werde ich aber Christus, und deswegen werde ich Christus so behandeln, als ob du es bist, obwohl Christus nie wir sind. Ich hoffe, ich bringe euch da gedanklich jetzt nicht einen Knoten hinein, aber es ist wichtig zu begreifen, wenn es heißt, dass Christus ans Kreuz gegangen ist, hat ihn Gott zur Sünde gemacht. Bedeutet nicht, dass Christus am Kreuz sündig wurde, sondern Gott behandelte Christus so, als ob es du bist. Das ist eine rein rechtliche Behandlung. Jesus war sündlos rein, aber Gott guckt Jesus an und sagt, du bist Willi, ich muss dich töten, ich muss dich kreuzigen. Und er erlebt all das, weil Gott Christus durch mich gesehen hat, rechtlich. Weil Jesus gesagt hat, Vater, sieh mich wie Willi. Ich bin jetzt rechtlich gesehen Willi, also behandle mich so. Das hat Jesus getan. Er ließ sich so behandeln, wie ich eigentlich behandelt werden müsste. Obwohl in der Tat er nicht ich bin. Genau das Gleiche sagt Gott, aber wenn du an Christus glaubst, dann werde ich dich so behandeln, wie, als ob du Christus bist, obwohl in der Tat du nicht Christus bist. Das ist eine rein rechtliche Geschichte. Das hat noch nichts mit dem Wesen zu tun. Das hat was vom Recht zu tun. Das heißt, in dem Bezug aufs Erbe. Ob du jetzt ein wirkliches Kind Gottes bist, also ein Nachkomme bist, natürlich oder nicht natürlich, ist erstmal nicht entscheidend, sondern rein rechtlich. Wenn auf dem Papier steht, du wirst es erben, dann wirst du es erben. Das ist das Wichtige, dass wir das Erste begreifen. Jesus kam und hat die rechtliche, gerechtliche Grundlage geschaffen, dass du ein Erbe sein darfst. Ein herrliches Vorrecht. Und das nennt die Bibel Adoption. Das heißt, Gott hat uns adoptiert als Kinder. Ich weiß nicht, was du für ein Verständnis hast über Kinder Gottes und wer alles ein Kind Gottes ist. Es gibt viele Meinungen darüber, viele Diskussionen. Viele sagen, ja, alle sind doch Kinder Gottes. Jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Ist einfach nicht biblisch. Es war ein schöner Gedanke, aber da ist eher der Wunsch der Vater des Gedanken als die Tatsache. Die Bibel kennt einen Unterschied, die sagt, Jesus nennt das. Könnt ihr gerne Johannes 8 lesen, das machen wir jetzt nicht. Es gibt nämlich Kinder des Teufels und es gibt Kinder des Vaters, des Gottes. Es gibt zwei. So, der Vater hat keine Kinder des Teufels. Wir müssen unterscheiden zwischen, dass Gott der Schöpfer aller Schöpfung ist. Das heißt, jeden einzelnen Menschen, ja. Aber nicht jedes einzelne Mensch ist ein Kind Gottes. Das ist erstmal jemand, der rechtlich das Recht bekommen muss, in diesen Stand zu treten. Und das Zweite ist, und darüber reden wir gleich auch, Empfang des Geistes. Nur der kann sich ein Kind Gottes nennen. Nur die sind wirklich Kinder Gottes. Alles andere sind keine Kinder. Die können eine natürliche Abstammung eines Volkes aufweisen, wie viele argumentieren, aber das ist doch das Volk Gottes. Aber Kinder Gottes, sind nur Kinder, die rechtlich auf der rechtlichen Seite stehen, in und durch Jesus Christus und den Geist Gottes empfangen haben. Nur die können und dürfen als Kinder Gottes bezeichnen. Alles andere sind keine Kinder Gottes. Wenn wir das verstanden haben, dann werden wir mit ganz, ganz vielen Verheißungen dieser Schrift anders umgehen. Dann unterscheidet sich, wer was bekommt und wer was nicht bekommt. Denn Erben tun nur Kinder Gottes. Das ist eine wichtige, wichtige Unterscheidung. Ihr kennt wahrscheinlich die herrlichen Abschnitte, oder? Das ist das Schöne, dass ich mit unterschiedlichen biblischen Büchern unterschiedliche Prediger unserer Gemeinde verbinde. So, wenn ich ins Johannesevangelium gehe, Samuel lässt grüßen. Geht mal mit ins Johannes 1. Er hat eine schöne Erklärung dazu. Einer meiner Lieblingsverse in diesem Brief. Einer meiner vielen, aber einer meiner Lieblingsverse. So, habe sogar das vertont, habe versucht, mal ein Lied drüber zu schreiben sogar. Ich meine, habe es auch gemacht, ob das mal dahinter gestellt, ob das charttauglich ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mal darüber was gemacht, weil ich das so wunderbar finde. So herrlich. Lest mit mir Kapitel 1 ab Vers 11 nochmal. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er, und jetzt schauen wir, was da steht, das Recht. Darum geht es hier. Vollmacht kann man natürlich auch übersetzen. Stellung. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist das Geschenk. Ich bekomme das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Wenn ich das sage und es in dir nichts auslöst in deinem Herzen, dann tust du mir wirklich leid. Und wenn du einfach nur zu müde jetzt da bist oder du gedanklich gerade irgendwo anders warst, dann verzeih ich dir. Oder du krank bist, verzeih ich auch. Aber wenn du gerade zugehört hast intensiv und das gehört hast, du hast das Recht, ein Kind Gottes zu werden und es nichts in deinem Herzen macht, dann habe ich große Zweifel, ob du ein Kind Gottes bist. Das ist unbegreiflich herrlich, was das bedeutet. Versteht ihr? Keine Ahnung, auf der irdischen Ebene können wir es nachvollziehen. Stellt euch eine berühmte, reiche, einflussreiche Person dieser Welt vor. Würdet ihr gern, ich wäre gern sein Kind. Dann würde ich im gleichen Haus wohnen, die gleichen Autos fahren, die anderen vielleicht einen gleichen Garten benutzen, die anderen vielleicht einen Pool, die anderen Jet, ich weiß nicht, was ihr für Vorlieben habt, was für euch wichtig ist oder nicht ist. Aber stell dir vor, wenn ich das Recht hätte, sein Kind zu sein, ich nenne jetzt keinen Namen, ich habe schon fast auf den Mund einen gehabt, egal. Ja, dann würde ich ja das alles haben. Ja, genau. Jetzt sagt uns die Schrift, die Jesus Christus angenommen haben, bekamen das Recht, Kinder Gottes zu werden, nicht irgendeines Menschen mit seinem Besitz, sondern dessen, dem alles gehört, nämlich die ganze Schöpfung, die Sichtbare, Unsichtbare. Und der sagt, und dann wirst du erben, nämlich all das. All das. Kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich über dieses Geschenk dann nicht freuen? Nicht auspacken wollen, nicht Danke sagen, nicht um den Hals fallen und Küsschen, Küsschen und das ist doch so. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Alle, die an den Namen Jesu Christi glauben, bekommen dieses Recht von Gott geschenkt. Das ist Gnade. Wer sind sie? Die nicht aus dem Geblüt, nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das wird die Präzisierung. Das hat nichts mit deiner Leistung, mit deiner Herkunft, nicht mit deiner Anstrengung zu tun. Das hat nur was mit dem zu tun, was Gott tut. Und dann sind wir schon bei dem Thema Wiedergeburt, die Sendung seines Geistes. Jetzt mit mir in den Epheserbrief kurz. Epheser Kapitel 1. Erinnere mich an die köstliche Zeit, als ich diesen Brief auslegen durfte. Das war nicht bei uns hier. Das war in der Gemeinde, in der ich vorher Pastor war. Epheser Kapitel 1. Lest mit mir ab Vers 3. Auch bekannte Verse. Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeglicher geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Also mit in Christus kriegen wir alles. Jeglichen Segen, den man sich von Gott vorstellen kann, in Christus gibt es. Wer kriegt ihn? Nur die Kinder, nur die Söhne. Schaut mal, wie Paulus die gleiche Wahrheit hier deutlich macht. Dann heißt es, wie er uns in ihm, das heißt in Jesus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien. Das ist Gottes Plan. Wir sollen heilig und tadellos sein. Das hat er vor Grundlegung geplant. Guter Plan, gell? Hat er gesagt, ich mache sie heilig und tadellos. Nicht sie sollen das werden, sondern ich mache, das ist mein Plan. Wie? Schaut mal. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft. Gott hat vor Grundlegung der Welt bestimmt, wer sein Kind sein wird. Wer sein Sohn sein wird. Deswegen habe ich vorhin gesagt, vielleicht habt ihr gestutzt, solange ein Kind Gottes unter dem Gesetz ist, ist er einfach gleich einem Sklaven und wird nicht erben. Und darum darf er nicht unter einem Gesetz bleiben. Denn solange ein Kind Gottes, eines, das vor Grundlegung der Welt von Gott erwählt wurde und vorherbestimmt zur Sohnschaft, weil Gott sagt, ich will, dass du mein Sohn wirst, solange er aber unter dem Vormund bleibt, ist er eben noch nicht Sohn. Darum kam Jesus in diese Welt, um dich in diesen Stand zu bringen, in diesen Stand zu versetzen, damit du Sohn wirst. Und darum erklärt er das hier in herrlicher Weise und sagt, hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willen zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat. Und dann erzählt er, was Jesus da getan hat. Das ist dann ab Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Vergehung und so weiter. Das Erlösungswerk Jesu Christi wird beschrieben, oder? Das musste Jesus tun, damit wir Söhne werden können, weil Gott vor Grundlegung der Welt gesagt hat, du wirst mein Sohn. Also kam Jesus, um das zu tun. Da musst du nämlich, um Sohn zu sein, was sein? Heilig und tadellos. Das ist die Voraussetzung für Gottes Sohnschaft. Aber wir sind es nicht. Also kam der Sohn, um das zu schaffen, dass wir diese Voraussetzung haben. Und schaut mal, weil diese Voraussetzung da ist, schaut mal, was in Vers 10 steht. In Vers 11. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. So, sind wir in diesen Stand durch Christus gebracht, werden wir auch in diesen Stand das Erben versetzt. Das heißt, wir werden alles bekommen. Aber weil Jesus alles vollbracht hat, schaut mal, was in Vers 13 dann steht. Einfach nur diese Logik, die in der Schrift da ist, ist immer diese gleiche Reihenfolge, Vers 13. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt, ungläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Richtig? Was folgt darauf? Die Gabe des Heiligen Geistes. Wiederum das Gleiche hier. Wir, unsere Berufung ist vor Grundlegung der Welt zur Sohnschaft. Das hat Christus möglich gemacht, alles geschaffen. Und Gott gab nicht nur seinen Sohn, damit wir Söhne sein können, er gab auch seinen Geist, damit wir in diese Stellung hineinkommen. Und das versiegelt und alles, das ist jetzt nicht unser Schwerpunkt. Aber das ist das Erste. Also, wir gehen wieder schnell zurück zum Galaterbrief und ich schaue schon wieder eine halbe Stunde rum. Für die manchen werden denken, jetzt legt er los. Also, in Vers 5 haben wir diese Wahrheit, dass wir zuerst auf eine rechtliche Stufe gestellt worden sind. Dass wir rechtlich Kinder Gottes sein sollen. Und übrigens im Epheserbrief ist der gleiche Begriff, diese Sohnschaft ist Adoption. Also Gott hat gesagt, ich werde dich adoptieren. Meine Schwägerin haben das vor kurzem getan, vor 2 Jahren ein Kind aufgenommen, aus übelsten, schlimmsten Verhältnissen. Sowohl körperlich wie psychisch, emotional. Ich wusste nicht, dass man so klein sein kann und schon so kaputt sein kann. Und jetzt nach 2 Jahren des Lebens in der Familie und ich jedes Mal sage, ich denke ich auch darüber, wir immer wieder reden wir auch darüber, abgesehen, wie dankbar ich dafür bin, dass die das machen, weil zu sehen, was es mit einem Menschen macht. Er wird in eine neue Stellung gebracht, bekommt ein neues Recht, obwohl er da gar nicht geboren wurde, ihm das alles gar nicht gehört. Und sie behandeln, als ob er einfach einer von ihnen ist. Und erfährt all die Segnungen, all den Reichtum, all die Freuden, alles. Und da sieht man, was es mit ihm macht. So, so gut zu sehen. So schön zu sehen. Wirklich herrlich, herrlich zu sehen. Und wie er meine Schwiegereltern hat, Opa und Oma nennt. Und schon also, ist so süß. So. Der Punkt ist, Adoption bringt uns in einen Stand, durch den wir an Dingen teilhaben, an denen wir sonst kein Recht hätten, teilzuhaben. Das ist, was wir als Menschen machen können. Wisst ihr, wo wir nicht weitergehen können? Was wir nicht machen können? Wir können diesen Kindern nicht ein neues Denken geben, eine neue Identität, einen neuen Namen, in dem Sinne, dass ein neues Wesen, unsere Gene. Es geht nicht. Und auch das merkt man hier und da. Aber da geht Gott weiter. Und hier ist das Wunder, über das wir staunen sollen. Gott sagt nicht nur, ich möchte, dass du auch rechtlich mein Kind bist, das ist schon viel. Und darüber können wir staunen und dankbar sein und nur wirklich ihn loben und sagen, danke, danke. Das ist schon echt gewaltig. Er geht einen Schritt weiter und er sagt, ich will nicht nur, dass du rechtlich mein Kind bist, ich will, dass du von dem Wesen mein Kind bist. Ich möchte, dass du die gleiche DNA hast wie ich, dass du mein Denken hast. Dass du so denkst wie ich, dass du so fühlst wie ich, dass du das magst, was ich mag, dass du das hast, was ich hasse. Ich möchte, dass du meinen Geist hast. Nicht nur eine Stellung von mir, sondern dass du meinen Geist hast. Nicht nur deinen Geist, meinen Geist. Ich möchte, dass du nicht nur rechtlich meinem Sohn gleichst, sondern von seinem Wesen ihm gleichst. Ich möchte, dass du in sein Bild verwandelt wirst. Das ist weit höher, als wir es begreifen können. Das Erste ist schon schwer zu begreifen und trotzdem können wir mit Bildern der Adoption und Vormundschaft all das in gewisser Weise nachvollziehen. Über was wir hier reden, ist die Rede von der Wiedergeburt, ist die Rede von einer neuen Schöpfung, ist die Rede von der Teilhabe an der göttlichen Natur. Versteht ihr, warum ich sage, dass gerade der erste Johannesbrief und der Galaterbrief für mich parallel im Studium laufen? Schaut mal, was nochmal als Erinnerung, was Johannes schreibt im ersten Johannesbrief. Schlagt mit mir das kurz auf. Eine Hand bleibt im Galaterbrief, da gehen wir gleich wieder zurück. Lest Kapitel 3, Vers 1 mit mir. Ich danke jedem, der seine Bibel mitbringt. Ich warte gerne. Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. So, in der ganzen Argumentation, in diesem fünften Test, den Johannes hier macht, um aufzuzeigen, woran man Kinder Gottes erkennt, er sagt, man erkennt sie daran an ihrer Wiedergeburt. Man erkennt sie daran, dass sie ein neues Wesen haben, dass sie eine neue Natur haben. Und bevor er das zeigt, woran man das erkennt, sagte, lasst uns mal, seht hin, seht die Liebe Gottes, denkt drüber nach, oder nein, nicht denkt, seht, was Gott für eine Liebe zu dir hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Nein, sagt, und wir sind es. Das sprengt alles, das ist, was ich meine. Man, keine Worte, keine Erklärung, keine Predigt kann das wirklich in der Tiefe fassen und das so vermitteln, dass das in uns das Würdige hervorrufen würde. Nur der Geist kann das in uns bewirken, dass wir darüber staunen und uns darüber freuen. Aber das ist, seht euch diese Liebe an. Seht euch dieses Geschenk an, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das hat was mit dem, was Paulus im Galaterbrief sagt, das ist mit, wir sollen vom Wesen im Gleichen. Also Galater 4, Vers 6. Und ich hoffe, jetzt macht Sinn, weil ihr aber Söhne seid, und damit sagt er, weil ihr rechtlich den Stand eines Sohnes Gottes habt, reicht es Gott nicht. Geht er weiter und sagt, sandte Gott den Geist seines Sohnes, das ist die zweite Sendung, in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. So, das ist das Zweite. Weil wir rechtlich den Stand haben, sandte Gott den Geist. Und jetzt heißt, man könnte ja sagen, den Geist Gottes wäre richtig, gell? Man könnte schreiben, den Heiligen Geist wäre auch richtig. Paulus sagt aber, den Geist seines Sohnes. Warum? Das ist der gleiche Geist, damit du den gleichen Stand hast wie der Sohn. Nicht nur vom Rechtlichen, sondern von seinem Wesen her. Gott stellt uns nicht nur rechtlich auf die gleiche Stufe seines Sohnes und behandelt uns dementsprechend, sondern er will, dass wir auch vom Wesen her die gleiche Stufe haben seines Sohnes. Also sendet er in uns seinen Geist, den Geist seines Sohnes. Wir wissen, wer Jesus Christus ist, oder? Wir wissen, was er getan hat, oder? Wir wissen, wie er zur Sünde steht, zur Gerechtigkeit, wissen wir auch, oder? Wenn wir dieses Wesen, diesen Geist bekommen, wenn wir sagen, ach, Sünde ist nicht schlimm. Juhu, nicht mehr unter dem Gesetz. Ja, dann lasst uns leben. Ja, ich bin in der Gnade. Jawohl, da kann ich ja leben und tun, was ich will. Wer den Geist des Sohnes bekommt, wird niemals so denken. Der wird sofort mit Paulus ausrufen, das sei ferne. Das ist unmöglich. Das widerspricht dem Wesen des Sohnes. Der Sohn starb dafür. Wir bekommen seinen Geist und der Geist wird uns niemals dazu führen, gesetzlos zu handeln. Niemals. Versteht ihr, warum Johannes im Johannesbrief sagt, wer aber so handelt, hat die Wiedergeburt nicht erlebt. In dem ist nicht der Geist Gottes drin. Wer Sünde toleriert, sie liebt und sagt, es ist überhaupt kein Problem. Bei dem die Bekümmertheit und Betrübtheit über die Sünde nicht vorhanden ist. Schaut mal, wohin sandte der Gott, der Herr, den Geist seines Sohnes? Wohin? In unsere Herzen steht da. Wenn ich das sage, ich bin mir sicher, als fleißige Studenten klingeln bei euch ganz viele Glocken. Viele Bibelstellen, die wir oft haben wiederholt. Hier geht es um den neuen Bund. Und ich werde einen neuen Bund mit euch schließen. Nicht den Bund, wie ich mit dem Volk Israel schloss, als ich aus dem Ägypten herausfuhr. Ich werde meinen Geist in ihr Innerstes legen. Ich werde ihnen ein neues Herz geben. Ich werde machen, dass sie in meinen Geboten und Satzungen wandeln und sie tun. Ich werde es machen. Ich werde meinen Geist in ihr Herz geben. Ich nehme ihnen das steinende Herz weg und gebe ihnen ein fleischendes Herz. Fleischendes nicht in dem Sinne von Begierden, fleischendes im Sinne von Schlät. Stein ist tot. Sie hatten ein totes Herz. Das heißt, mir gegenüber, meinem Willen, meinem Wort, meinem Wesen entsprechend, haben sie ein Herz, das war hart. Es war nicht in der Lage, etwas zu empfinden, etwas zu denken, etwas zu wollen. Es ist einfach tot, Stein. Herr Stein, lieb mal. Stein, hab mal Gefühle, beweg dich. Der Stein, ist hart. Gott sagt, ich mache ein neues Herz, das wird leben. Es wird weich sein, wenn ich in diesem Bild bleiben darf, weich sein gegenüber meinem Wesen, gegenüber meinen Wünschen, Geboten, gegenüber meiner Liebe. Es wird nicht hart bleiben. Ich mache es. Und deswegen wie? Ich sende meinen Geist in ihr Herz. Das ist, was Paulus hier sagt. Das heißt, Kinder Gottes, die den rechtlichen Stand in Jesus Christus bekamen, rechtlich Kind Gott zu sein, sagt Gott, ich gehe einen Schritt weiter und ich werde meinen Geist geben. Und das wird etwas in ihnen machen, nämlich ein neues Herz geben. Warum ist das so wichtig? Ich zeige euch gleich, worauf Paulus hinaus möchte, aber ein Kapitel später wird er das nochmal aufgreifen und sagen, wenn aber der Geist Gottes in uns lebt und wir in diesem Geist wandeln, dann werden wir doch nicht in dem Fleisch wandeln. Weil die Sorge ist immer die gleiche. Ja, wenn das Gesetz uns nicht mehr gilt, wenn Jesus uns vom Gesetz befreit hat, ja, woher weiß ich, was ich zu tun und lassen habe? Was ist dann richtig falsch? Wo ist mein Kompass für Ethik und Moral? Dazu brauchen wir das Gesetz. Und Paulus argumentiert und sagt, nein, es ist etwas Neues geschehen. Ein neuer Bund, eine neue Gesetzmäßigkeit. Der Geist leitet dich und nicht das Gesetz leitet dich. Das ist, und diesen Gedanken oder diese Wende leitet er hier schon ein, um zu zeigen, worauf es bei einem Kind Gottes ankommt. Schaut mal, ich möchte euch das kurz deutlich machen. Schaut mal, einer, der erzogen wird, christlich zu sein oder jüdisch zu sein, spielt keine Rolle. Nehmen wir jetzt mal beides, weil oft das keinen Unterschied macht. Beide denken, dass der Maßstab für die Gerechtigkeit das Gesetz ist. Also versuchen Sie, es zu halten. Woher wissen Sie das? Weil es Ihnen so beigebracht worden ist. Die einen gingen in die Schule der Tora, die anderen gingen in die Sonntagsschule und in den Gottesdienst und hörten von klein auf, das musst du tun, das musst du lassen, das musst du tun, das musst du lassen. Und sie hören und die hören und sagen, du sollst nicht stehen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, nicht begehren und so weiter. Und sie hören das und das hören sie. Und natürlich macht es Sinn. Denn klar ist Stehlen schlecht, irgendwie, auch wenn sie es gerne machen würden, weil sie merken, Verlangen ist da. Ich kann nicht mehr, wieso arbeiten, wenn ich es nicht einfach nehmen kann? Warum, was ist dann die Motivation, Dinge nicht zu tun? Weil man es mir beigebracht hat. Und dadurch wurde das Gewissen geschärft. Und manche denken, das ist der Geist. Aber der Geist übrigens ist nicht das Gewissen. Das Gewissen hat jeder Mensch. Die Frage ist nur, von was es geschärft wird. Und es gibt Menschen, bei denen wird das ganz stark durch Prägung, durch Religion und durch diese Dinge geschärft und die reagieren auf jede Kleinigkeit. Die sehen und sagen, oh, darf ich nicht. und schlechtes Gewissen. Oh nein, ich habe gesündigt. So, andere dagegen, durch ihre Prägung, durch die Erziehung und wurde das Gewissen permanent stumpf gemacht. Und das reagiert gar nicht. Die Bibel nennt das gebrandmarkt an ihrem Gewissen, abgestumpft. Sie können Dinge tun und das macht ihnen nichts. Tun sich nicht kastein. So, solche Menschen gibt es. Wir reden jetzt von solchen, aber die nach ihrem inneren Menschen, das heißt nach ihrer Überzeugung, zustimmen, sagen, ja, es ist nicht gut, aber nur, weil es andere sagen. Wenn die anderen sagen würden, es ist kein Problem, dann würden sie es tun. Und sie tun bestimmte Dinge nicht, weil der Geist ihnen Zeugnis gibt. Nicht, weil der Geist sie überführt, nicht, weil der Geist sie Betrübnis schafft, nicht, weil sie das so ihnen selbst wehtut, nur weil es andere sagen, von außen. Das ist Gesetz. Wo wurde das Gesetz geschrieben? Auf was? Auf steinerne Tafel. Versteht ihr, warum steinerne Tafel Gott nahm? Warum nicht Papyrus? Warum ging Mose nicht mit Papyrus oder mit einer Schriftrolle hoch, mit Leder? Und Gott sagt, schreibt die Gebote auf. Warum sagt er, nimm Steine. Warum? Das ist das Herz. Starres, totes, unbewegliches, unempfindliches Herz. Und diese Gebote wurden auf steinerne Tafel geschrieben, symbolisch für das tote Herz des Menschen. Und außerhalb, es war außerhalb, es war nicht die Menschen. Man musste, ja, was soll ich tun? Hingehen, aufmachen, okay, darf ich nicht. Hingehen, hingehen, lesen, darf ich nicht. Oder hingehen, ja, was denkst du? Und der eine sagt, das darfst du nicht, okay, darf ich nicht. Oder man tut es, dann kommt jemand und sagt, aber das darfst du nicht, echt nicht. Ja, wo steht es? Ja, da, ach so, dann darf ich es nicht. Kennt ihr das? Wisst ihr, wie viel vom Christentum so funktioniert? Und viele denken, das ist Christentum. Ich gehe sonntags in die Gemeinde, in die Predigt, in die Jugend hinein und die sagen mir, was ich darf und nicht darf. Kein Wunder, dass die meisten dann die Schnauze da voll haben und ausbrechen und sagen, ja, das dürfen wir nicht, aber das dürfen wir nicht. Aber das darf man bei uns nicht, aber das darf man bei uns. So wird dann der Glauben Christentum definiert. Ich habe dieses Bild irgendwo mal gelesen. Ich weiß sogar mittlerweile, jetzt weiß ich wo, egal. Hat einen beschrieben, das Christentum ist wie in zu kleinen Schuhen laufen. Als ich so ganz, ganz früher in Russland war, und dann war nicht selbstverständlich, dass man immer Schuhe hatte, zumindest nicht solche. Hat man so Sandalige gehabt, glaube ich, hießen die. Die Zehen überall rausgeguckt, egal. Jetzt, ich glaube, wir haben mal Schuhe gekriegt, so ein Päckchen auch, neben Lego. Und wenn du die Schuhe angezogen und die haben nicht gepasst, ist doch egal. Die sind halt aus Deutschland. Also hat man die Zehen angezogen, hauptsache solche Schuhe. Egal, ob man Blasen hatte oder nicht, hat man ist drin gelaufen. Gell? Das waren halt solche Schuhe. Natürlich abends ausgezogen, aber ich habe solche Schuhe. Und so stellen sich viele Christzeit vor. Es ist wie in zu engen Schuhen laufen. Man ist froh, dass man es hat. Man kriegt die ganze Zeit Blasen. Es ist unangenehm. Die Zehen tun weh. Aber irgendwann mal darf ich es ausziehen und dann im Himmel. Dann ist es vorbei. So ein Verständnis vom Christsein. Unangenehm. Zieh die Zehen an. Halt den Schmerz aus. Woher kommt es? Genau aus diesem Verständnis, das Christsein und das geprägt sein von dem Gesetz von außen, unter dem Vormund sein, da muss man die Zehen anziehen und durch sich durchbeißen. Und warum? Man tut es, weil man es von außen gesagt bekommt. Und ob man will oder nicht, man muss es halt tun. Aber eigentlich will man es gar nicht, aber man tut es. Aus vielen Gründen tut man es. Erziehung, Prägung, Ansehen, Gruppenzwang, Hoffnung. Vielleicht doch ewiges Leben zu bekommen und es gibt viele Gründe, sich dran zu halten. Das ist nicht der neue Bund, das ist nicht Kindschaft, das ist nicht, was in Christus Jesus wir haben. Davon wurden wir befreit, als Christus kam. Er kam, um uns etwas zu geben, nicht nur einen rechtlichen Stand, sondern ein neues Wesen, ein neues Herz. Er gab seinen Geist, damit du so denkst, wie er denkt. Damit man dir nicht sagen muss, hey, das sollst du aber lassen, dass du selber weißt, dass du es nicht tun sollst. damit du nicht mehr einen Lehrer brauchst, der sagt, Ehebruch ist falsch. Dass du es weißt, dass es falsch ist, Stehlen ist falsch. Du weißt es und nicht, weil es geschrieben steht, irgendwo außerhalb von dir und du musst immer hinpilgern, nochmal zur Erinnerung lesen, weil der Geist Gottes in dir immer ist, egal wo du bist, egal zu welcher Zeit, und er dich in diese Wahrheit führt, in dieses Wesen verwandelt. Was sagt Gott unter diesem neuen Bund? Ihr kennt die Stellen, deswegen, wenn ich sage, und ich werde machen, dass sie in meinen Geboten wandeln tun. Und dann sagt er, und dann wird mich einer seinen Nächsten lehren und sagen, er kennt den Herrn. Schon mal gehört? Was bedeutet das? Es wird nicht mehr brauchen, dass der andere sagt, das ist Sünde oder das ist der Wille Gottes. Was sagt Johannes? Und ihr habt die Salbung in euch und habt alles Wissen. Wie kommt es dazu? Wenn ihr Kinder Gottes seid, wenn ihr von Gott geboren seid, dann ist der Geist in euch und er wird euch diese Dinge offenbaren. Er wird euch in die Wahrheit leiten. Jesus hat es versprochen, darum hat er den Geist gegeben. Das ist das Neue. Der Geist Gottes führt uns in den, das heißt, es gibt eine Wesensveränderung. Das heißt, eine Veränderung des Denkens, des Wollens, des Trachtens. Das Trachten des Herzens ist des Menschen von Jugend auf. Böse. Gott sagt, ich verändere dieses Herz. Und dann heißt unter dem neuen Bund, dieses Herz, das Trachten des Herzens des neuen Menschen ist aber nicht von Jugend auf böse. Es ist auf Gott ausgerichtet. Herz steht hier für Geist. Herz steht fürs Denken. Herz steht für Wollen, für den Ort der Entscheidungen treffen, für den Ort der Ratio, des Nachdenkens, des Prüfens, des Abwägens. Das ist Herz. Ist nicht, im Hebräischen ist das Herz eine Etage höher. Komisch, aber das Gehirn hat auch fast schon eine Form. So. Ja. Ich liebe ja die Bilder des Hebräischen, dass zum Beispiel Niere ja für das Verborgen, fürs Gewissen ist, gell? Wenn jemand die Nieren geschlagen werden, das heißt, er kriegt schlechtes Gewissen im Hebräischen. Aber wenn jemand ein gutes Herz hat, dann geht es ums Denken, um sein Verstand, ob das von Gott durchleuchtet. Und das heißt, wenn er alles, was er durchdenkt und bedenkt, von Gott her denkt und bedenkt und prüft. Jetzt passiert es, wie kommen wir sündige Menschen? Gott sagt, ich habe euch einen rechtlichen Stand meiner Kinder gestellt. Aber das wird nicht reichen. Ihr seid jetzt rechtlich meine Kinder. Könnt rumlaufen und sagen, ich habe das Recht, Kind Gottes genannt zu werden. Wie willst du genannt werden? Kind Gottes, Sohn Gottes. Zack, hier, Schildchen gemacht, Ausweis gedruckt. Wer bist du? Sohn Gottes. Wer ist dein Vater? Der Schöpfer. Puh. Und Gott sagt, aber ich möchte nicht nur, dass du das Recht hast, ich möchte, dass du auch so bist wie ich. Ich will, dass du mir gleichst. Und weißt du was? Das mache ich. Ich sende meinen Geist. Ich sende den Geist meines Sohnes, denn er ist perfekt. Damit du so bist wie er. Und er wird dich Stück für Stück in dieses Bild verwandeln. Wisst ihr, warum Paulus, ihr wisst es, darum hat Paulus im Römer Kapitel 12, Vers 1 so angefangen, aufgrund der Erbarmung Gottes, die uns dargebracht in Christus Jesus, lasst euer Sinn ändern. Lasst euer Denken verändern. Nicht verändert euer Denken, das können wir nicht. Aber wir können es verändern lassen, durch in uns wohnenden Geist. Die einzige Frage, die du dir stellen willst, ist, willst du das oder nicht? Das ist das Einzige. Wenn du sagst, aber mein Denken ist voll gut, also so wie ich denke, ist echt optimal. Ich liebe mein Denken, ich liebe meine Überzeugungen, ich liebe meine Wünsche, dann war es das. Aber wenn du das erkennst und sagst, aber ich will nicht so denken, ich denke eben nicht richtig. O Herr, verändere mein Denken. Ich habe dieses Zeugnis schon immer wieder gesagt, ich wiederhole es an dieser Stelle nur kurz. Das war eine meiner wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben. Ich war 17 Jahre alt, glaube ich, da, saß morgens am Frühstückstisch und habe mit Gott gerungen und ich habe gemerkt, ich will etwas anderes, was Gott will. Das war mir vollkommen klar. Und ich sah nur eine Möglichkeit, aus diesem elenden Kampf Erlösung zu finden. Denn das hat mich kaputt gemacht. Wenn wir beide das Gleiche denken, dann wird Ruhe einkehren. Das war für mich klar. Also, jetzt habe ich mir überlegt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott seine Meinung ändert und so denkt wie ich? Weil dann hätten wir auch Ruhe. Dann hätte er gesagt, oh Willi, so wie du denkst, prima. Und sage ich, ja, das sage ich doch schon die ganze Zeit. Wie Jona. Mir war klar, der wird sein Denken nicht ändern. Da ist derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit, bei dem ist kein Wechsel des Lichts noch des Schatten. Also Gott ändert sich nicht. Also gibt es nur eine Möglichkeit. Mein Denken muss sich verändern. Und dann habe ich ein Gebet gesprochen. Das führte dann zu meiner Bekehrung. Das hat zwar ein bisschen gedauert, ein paar Jahre sogar. Ich war 16, 4, 6 Jahre später. So lange hat er gebraucht. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich werde jetzt ein Gebet sprechen und egal, was ich dann sage, selbst wenn ich eine Sekunde nach dem Amen etwas anderes sage, bitte hör nie wieder auf mich. Weil ich ahnte schon, ich werde das schnell widerrufen wollen, weil es wird Konsequenzen haben. Und ich bat ihn, sagte, Jesus, verändere mein Denken und mach mein Denken deinem Denken gleich. Das war mein Gebet damals. Mit 16 habe ich gesprochen. Er begann das zu tun. Es war ein langer Weg gegenüber tiefem Zerbruch. Ich war 22, als er mir seinen Geist gab. Und ab dem Moment beginnt sich mein Verändern, Stück für Stück, noch nicht fertig, Stück für Stück in sein Bild, in sein Denken, die Dinge so zu sehen, wie er sieht, über die Dinge so zu denken, wie er sieht, das als Sünde zu sehen, was Sünde ist, das heilig zu sehen, was heilig ist, das als Unrecht zu sehen, was Unrecht ist, wie er es als Unrecht sieht. So Stück für Stück zeigt er mir, ja, man könnte so sagen, gibt er mir seine Augen. Ich denke, ihr kennt, ihr wisst, worüber ich rede. Das ist was, das Wunder, das wir hier haben. Also von der Stellung, von der rechtlichen Stellung, werden wir hineingebracht in die Stellung von seinem Wesen. Dazu ist notwendig, sandt er den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Dann wird Folgendes passiert. Ich lese zum Abschluss noch zwei Stellen und wir werden eine 7. Bibelstunde zu diesem Thema nochmal hören. Geht mit mir nochmal ins Johannesevangelium, schlagt mir Kapitel 6 auf. Johannesevangelium, Kapitel 6. Davon gab Jesus Zeugnis. Johannes 6, ab Vers 44. Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Merkt ihr, wie Jesus immer wieder auf diese Sendung anspricht? Mir, als ich über die Sendung Jesu nachgedacht habe und weiter in meiner Bibel las, auf einmal sehe ich überall gesandt, 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 gesandt. Überall sehe ich diese Sendung. Der Vater hat ihn gesandt, aber er sagt, der Vater hat mich gesandt, aber niemand wird zu mir kommen, zu dem Gesandten, wenn der Vater einen nicht zieht. Niemand wird Jesus Christus erkennen, niemand wird an ihn glauben, wenn der Vater nicht das Werk an seinem Herzen tut. Und dann sagt er weiter, Vers 45, und ich werde ihm ihn auferwecken am letzten Tag, herrliche Wahrheit, Vers 45, es steht in den Propheten geschrieben und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört hat und gelernt hat, kommt zu mir. Das ist das neue Werk. Der Vater wird selbst uns lehren. Er wird selbst uns zu sich ziehen. Er wird selbst uns Christus vor Augen malen. Er wird selbst uns zeigen, wer Christus ist, warum er in diese Welt kam, er kam, um sie zu beseitigen, welche Gerechtigkeit aufgerichtet hat, was er uns geschenkt hat. Der Vater wird lehren und das wird uns zu Christus treiben, das wird uns zu Christus bringen. Der Vater selbst, wie wird das machen? Er sendet den Geist des Sohnes, den Heiligen Geist, damit er dieses Werk in den Kindern Gottes bringt. Ich will es nochmal deutlich machen. Ein Kind Gottes braucht nicht jemand anders, der ihm sagt, das ist aber Sünde, was du tust. Ein Kind Gottes weiß, dass es Sünde ist. Ein Kind Gottes wird da sitzen und ich werde darüber reden, was Sünde ist. Und er wird sagen, ja, genau das ist es. Das weiß ich schon lange. Gut, dass du sagst. Versteht ihr? Oder ein Kind Gottes wird da sitzen und wenn er hört von Jesus Christus, wer ist, er wird wissen, man muss ihm nicht sagen, Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. Er wird es wissen. Aber dann würde ich darüber reden und würde sagen, ich wusste es schon lange, ich konnte es vielleicht nicht in die Worte fassen und nicht genau benennen, aber genau das ist doch, was ich glaube. Das war eine gute Erklärung, aber ich glaube das schon lange. Warum? Der Geist Gottes. Aber einer, der immer nur braucht, dass jemand anderem ihm das sagt, das ist Sünde, das ist keine Sünde, das ist Jesus, das ist kein Jesus. Und er, wenn er da rausgeht, schon wieder vergisst, was das ist und wieder reingehen muss, um das zu hören. Wisst ihr, was er ist? Ein Sklave. Einer mit dem harten Herzen. Einer mit dem steinernen Herz. Ist alles verloren? Nein. Er braucht genauso Gnade, er braucht Wiedergeburt, er braucht dieses Wunder, die Sendung des Geistes in sein Herz. Das darf er sich erbitten. Das darf er sich vom Herrn erflehen. Und dann sagt der Herr, wenn ihr mich aber um den Geist bittet, werde ich euch Steine oder Schlangen geben? Niemals. Ich gebe euch einen Geist. Wir dürfen das von ihm erbitten. Liebe Geschwister, eine so wichtige Wahrheit, ein wichtiges Scharnier hier auch in dieser Stelle, um dann vorwärts zu gehen und zu verstehen, warum wir nicht unter dem Gesetz sind, unter welchem Gesetzmäßigkeit, Gesetz sind wir jetzt. Und das ist das Gesetz des Geistes, wie wir schon in der letzten Bibelstunde Römer 8, Abvers 1 gelesen haben. Aber damit ist hier noch nicht alles. Paulus möchte auf etwas Wichtiges eingehen, darauf gehe ich aber nächsten Mittwoch ein, nicht mehr heute, weil dieser Geist macht was. Er ruft, aber Vater. Er ruft aber Vater. Warum ruft er? Was bedeutet das Rufen? Wie ruft er? Wem ruft er? Sagt das dem Vater? Oder wem sagt das? Und wie kann man es hören? Und wieso sagt er aber Vater? Wieso sagt er nicht nur aber? Oder wieso sagt er nicht einfach Vater? Wieso sagt er aber Vater? Merkt ihr, wir müssen noch eine Bibelstunde dranhängen und uns das anschauen. Was bedeutet, dass der Geist Gottes aber Vater ruft? Was bedeutet diese Wahrheit? Für mich eine weitere herrliche Perle des Evangeliums. Und dann nächsten Mittwoch gucken wir uns das gemeinsam an. Wir haben noch eine vor Weihnachten, von daher perfekt schließen wir das Ende des Gesetzes nächsten Mittwoch ab. Vielen Dank euch. Lasst uns ein Gebet abschließen. Und ich lobe und preise für dieses gewaltige Geschenk, das wir in Christus Jesus haben, Vater, dass du uns bereitet hast in der Menschwerdung Jesu und die Sendung deines Geistes. Herr, was für ein Vorrecht das ist. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, Jesus, dass du durch deinen Geist diese Wahrheit in den Herzen deiner Kinder bestätigst, durch deinen Geist sie lehrst, lehr du sie und bring uns immer mehr zu Christus, damit wir seine Herrlichkeit sehen und von dieser Herrlichkeit in dieselbe verwandelt werden, wie es im Geist des Herrn geschieht. Amen.